ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Mittwochvormittag eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Gerd Gierenzer. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen ebenfalls.
Sie sind ein weltweit renommierter Risikoforscher und Psychologe. Um erstmal rauszukriegen, was ein Risikoforscher macht, wie wägen Sie denn ab, wenn jetzt an Sie eine Einladung hier aus Stuttgart an Sie kommt?
Wenn sie von Ihnen kommt, dann ist das Risiko gut.
Inwiefern?
Ja, also ich habe ja viele Anfragen von Journalisten und es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt solche, die wenig verstehen von dem, was sie fragen und sich kaum vorbereiten. Und es gibt solche, wo man den Eindruck hat, nämlich die haben die Fragen verstanden, haben auch gelesen, wissen ungefähr, was mich bewegt und deswegen bin ich hier.
Sie bewegt ja eine ganze Menge. Sie sind wirklich weltweit unterwegs. Wo kommen Sie gerade zum Beispiel her?
Aus Taiwan. Da habe ich eine Vortragsreise gemacht. Und es ist ein spannendes Land, nicht nur die Universitäten und die Akademien, sondern auch die Menschen, wie sie funktionieren. Menschen in Taiwan, allen, die ich begegnet bin, und ich war 12 Tage dort und wurde pausenlos von meinen Gastgebern herumgeführt, alle sind sehr höflich, hilfsbereit, schauen auf einem und sie wissen, zum Beispiel sich in einer Schlange vor einer U-Bahn oder einem Zug anzustellen. Niemand versucht, nach vorne zu kommen und die anderen zu überlisten. Ganz anders als in Berlin, wo ich wohne.
Ja, und in vielen deutschen Städten kann man das natürlich sagen. Das hängt manchmal mit einer Kultur zusammen. Man sagt auch, die Briten sind gut, wenn es um Schlange stehen geht. Mhm. Den Asiaten wird man das allgemein unterstellen. Woran liegt es vielleicht, dass die Deutschen das nicht so gut beherrschen? Haben Sie da eine Idee?
Naja, es war mal anders in Deutschland, es war mal besser und wir haben eine sehr individualistische Sichtweise. Es geht um mich und dann nochmal um mich, vielleicht noch gerade um meine Familie, aber nicht um die anderen. Und in anderen Kulturen hat man eine mehr kollektive Sichtweise. Es geht um uns und wir möchten eine Gesellschaft haben, in der wir uns alle wohlfühlen und wo nicht ich versuche, nach vorne zu kommen.
Haben Sie ein Rezept, wie wir da wieder hinkommen können?
Nein, es kann jeder bei sich anfangen, würde ich sagen. Wir haben ja eine Kultur, wo man sich über die anderen beklagt.
Ja, aber jammern können wir gut.
Und eine einfache Übung ist, jetzt mache ich mal eine Woche, beklage ich mich nicht über die anderen, sondern nur über mich selbst.
Das ist schon mal eine gute Aufgabe. Kann man ja vielleicht statt Fasten jetzt zum Beginn der Fastenzeit, kann man das so rum einfach mal drehen. Aber zurück zur Risikoforschung. Jetzt heißt es ja allgemein, es gibt diesen Spruch, Leben ist lebensgefährlich. Trotzdem, wir Menschen wollen möglichst große Sicherheit. Warum ist das so?
Nicht jeder, aber viele. Also Risikoforschung geht darüber, zu verstehen, wie Menschen mit Risiken umgehen. Also die Ängste, die viele Menschen haben, oder auch die Illusion der Gewissheit. Man versucht, sich vorzustellen, dass man das alles sicher ist. Also das ist eine Illusion.
Ja.
Und denn sicher sind sie nur, wenn sie tot sind.
Lässt sich denn sagen, ob das Leben grundsätzlich sicherer oder unsicherer geworden ist?
Also nur in bestimmter Hinsicht, also nicht allgemein. Also wir leben heute in Deutschland in einer Welt, wo wir in vieler Hinsicht wesentlich sicherer sind als zum Beispiel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder vorher.
Ja.
Klar, das muss man sich realisieren. Also werden die Medien machen natürlich ständig, treiben die Risiken vor sich her. Aber es geht uns wesentlich besser, als wir es glauben möchten.
Mit Ihren Büchern machen Sie immer wieder Mut in unruhigen Zeiten. Jetzt ist der Alltag nur häufig anders. Also manchmal hat man den Eindruck, dass es so eine regelrechte Panikmache gibt, wenn man sich Schlagzeilen anguckt. Haben Sie auch diesen Eindruck?
Und das ist schon immer so gewesen. Das ist nichts Neues. Es ist nur wichtig, dass Menschen das realisieren. Wenn man ein bisschen weiß, wenn man sich informiert über die Geschichte, dann sieht man, in welchen schwierigen Situationen, zum Beispiel meine eigenen Eltern, meine Großeltern waren, die an Kriegen teilnahmen, die unter einem Bombardement dem, was heute wieder da ist. Ja. Also die Dinge wiederholen sich sehr. Und ich würde mir wünschen, dass die Presse mehr darauf schaut, auf die Personen, die etwas Positives beitragen, die etwas tun, statt Ängste zu schüren.
Dieses Tun, was Sie da gerade ansprechen, haben Sie da den Eindruck, dass uns das Tun vielleicht in manchen Bereichen verloren gegangen ist, dass wir eher reden als tun, um es jetzt mal mit einer Unterstellung zu fragen?
Ja, das ist ganz klar der Fall. Das sieht man auch zum Beispiel bei großen Unternehmen, wo eine Absicherungskultur herrscht. Also ich meine jetzt DAX-notierte Unternehmen, wo die Führungskräfte im Wesentlichen sich selbst schützen und ihre Karriere, selbst wenn es das Unternehmen nach unten bringt. Hm. Im Gegensatz zum Beispiel Familienunternehmen, wo das eigene Geld drin ist, wo man nicht nur auf nächste Quartal plant, sondern in die Zukunft der eigenen Dinge, wo es anders läuft. Und das ist zum Beispiel etwas, was in Deutschland funktioniert, besser funktioniert als die großen Unternehmen.
Wenn wir da wieder bei Ihrem Fach sind, bei der Risikoforschung, Das würde bedeuten, wir gehen weniger ins Risiko. Also das Absichern ist das große Thema, wenn wir jetzt von den großen Unternehmen sprechen. Wir wollen aber natürlich auch für uns alle was daraus ziehen, aus Ihrem Wissen. Also was bedeutet das, wenn wir das auf die Familie übertragen, auf unseren Alltag übertragen? Mhm. Wie am besten mit Risiko umgehen?
Ja, also sich informieren und nicht nur auf die anderen hören. Und dann auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen.
Die auch falsch sein können,
natürlich. Ja, und das ist ja gut, dann kann man daraus lernen.
Ja.
Und viele Menschen haben Angst und verstecken sich eher oder schieben die Entscheidungen so lange hinaus, bis jemand anderes entscheidet. Und ich denke, also für mich persönlich, ich habe immer versucht, Entscheidungen zu treffen. Und natürlich ging es manchmal schief, aber es ist auch ein Gefühl, nämlich das Leben selber in die Hand zu haben, statt die Fernsteuerung wegzugeben und es anderen zu überlassen.
Das mag sich nur vielleicht für den einen oder anderen so leicht anhören, aber in der Umsetzung ist es schwierig. Wir hören davon, dass Angsterkrankungen zunehmen, dass Depressionen zunehmen, dass Panikattacken zunehmen. Also genau diese Fähigkeit, selbstständig Entscheidungen zu treffen, geht darüber verloren.
Richtig. Und das ist auch gewollt so.
Inwiefern?
Nun, also, wenn Sie auf einer digitalen Plattform sind, sozialen Medien zum Beispiel, dann zahlen Sie ja nichts.
Ich zahle mit meinen Daten, doch.
Ja. Das ist ja der Punkt. Wer bezahlt, sind die Werbetreibenden. Also, Facebook hat etwa 97% der Einnahmen von Werbetreibenden. Das bedeutet, dass die Medien bekommen für jeden Klick oder für jede Präsentation einer Werbung von der Werbetreibenden Geld. Das bedeutet, dass Meta oder TikTok oder wer es immer ist, die Algorithmen so designen, dass sie schwer haben, von der Plattform runterzukommen. Denn je länger sie bleiben, desto mehr Werbung kann man ihnen zeigen, desto mehr Geld hat man.
Was hat das mit meinen Entscheidungen zu tun?
Ihre Entscheidung wird schwierig gemacht. Sie werden konditioniert. So wie es funktioniert zum Teil wie B.F. Skinner war einer der berühmtesten Psychologen. Der hat gezeigt, dass man mit ähnlichen Konditionierungsmethoden Ratten und Tauben dazu bringt, ständig zu laufen und nicht mehr aufzuhören. Man nennt es intermittierende Verstärkung. Das heißt, sie wissen nicht, wann sie ein Like bekommen, genau wie die Ratte nicht weiß, wann sie eine Futterpille bekommt. So bleiben sie immer dran, Und was die Futterpille für die Ratte ist, ist der Dopaminausschuss für den Menschen. Und sie sehen es daran, dass sie, wenn sie in einem Zustand sich finden, wo sie eine halbe Stunde gescrollt haben und nicht mehr wissen, was da war, dann sind sie die Ratte.
Also das heißt, es ist wichtig, wie wir mit den sogenannten sozialen Medien umgehen und darüber auch mehr Wissen bekommen.
Richtig. Es liegt nicht an den sozialen Medien. Es liegt an den Geschäftsmodellen dahinter. Wie zahl mit deinen Daten. Und die sozialen Medien, zum Beispiel Facebook, am Anfang waren eine angenehme Sache. Sie haben ihr Profil abgedatet, haben mal nach ein paar Tagen nachgeschaut, ob irgendeiner ihrer Freunde das gemacht hat. Und das war auch nicht gut genug für Zuckerberg, um Geld zu verdienen. Und man hat den Newsfeed eingeführt gegen den Protest der Medien, sodass sie nicht mehr ihre Freundeskreis, sondern alle da waren, Algorithmen eingeführt und dann die Likes und Notifikationen.
Ja.
Und dann hat man die Menschen an der Leine.
Als Risikoforscher sind Sie da eigentlich auf so eine Formel gekommen? Also Lebensalter gleich welches Risiko? Je älter wir werden, ist das Risiko größer oder kleiner? Macht sich das irgendwie bemerkbar?
Also ich denke, also wenn ich mich auf mich selbst schaue, je älter ich werde und je mehr ich mich mit Risiko befasse, desto schneller bin ich bereit, Entscheidungen zu treffen. Und es ist mir auch klar, dass sie nicht immer funktionieren, aber es ist einfach wichtig, selber Entscheidungen zu treffen. Und wir leben auch in einer Welt, wo immer weniger Menschen und auch Politiker bereit sind, noch Entscheidungen zu treffen oder eine Position und ein Rückgrat zu zeigen.
Weil Wahlen dahinter stecken?
Ja, weil man versucht, einfach die eigene Karriere zu optimieren und nicht versteht, dass der normale Mensch, der normale Wähler da durchsieht und sich Politiker wünscht, die einen Standpunkt haben und nicht sich danach drehen, wo die nächsten Wahlvorhersagen sind.
Jetzt geht es darum, realistisch Risiken einzuschätzen. Mhm. Warum passiert das häufig so unrealistisch? Da steckt ja schon eine Kritik hinter, wenn man sagt, wir müssen das lernen, realistisch zu tun.
Ja, richtig. Manchmal wäre es ganz nützlich. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel, wo es nicht so wichtig ist. Aber es zeigt, wie wenig wir bemerken, dass wir die Risiken gar nicht verstehen. Also, was meinen Sie, was es bedeutet, wenn Sie hören, morgen regnet es mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%? 30% von was?
Naja, von 100. Wir gehen ja immer von 100 aus.
Ja,
also
fein. Aber von was? Also, ich lebe in Berlin. Die meisten Berliner denken, es bedeutet, dass es morgen in 30% der Zeit regnet.
Ah.
Also 7 bis 8 Stunden. Andere denken, dass es morgen in 30% der Gegend regnet. Also ja, wahrscheinlich nicht, wo ich wohne.
Ach so. Hm?
Ja. Und die meisten Amerikaner, die wir befragt haben, denken, dass die Deutschen überhaupt keine Ahnung haben, sondern es bedeutet was Drittes, nämlich, dass es an 30% der Tage regnet, für die die Vorhersage gemacht wird, also wahrscheinlich gar nicht morgen.
Ja.
Oder die Spanier denken, es bedeutet, 3 Meteorologen glauben, es regnet und 7 nicht.
Okay. Ja, und was bedeutet jetzt ein realistischer Umgang damit?
Also das, was die meisten Amerikaner, also New Yorker in diesem Fall, nennen, dass es an 30% der Tage, ein Minimum an der Messstation, regnet.
Mhm.
Und das ist nur so ein einfaches Beispiel. Man muss immer fragen,
die Auslegung.
Prozent von was?
Ja.
Ja. Und hier ist es nicht so tragisch. Aber wenn man dann die wirklichen Risiken nicht versteht, bis in politische Entscheidungen hinein, kann es tragisch werden. Also, hier eine Frage an Sie. Wie ist das Risiko? Also, sagen wir, Sie hätten jetzt ein Angebot, Sie dürften 2 Wochen kostenlosen Urlaub in Fukushima verbringen, so nah wie möglich an dem Atomkraftwerk. Das.
Also bei kostenlos würde ich schon mal ganz vorsichtig, weil bei kostenlos also, steckt ja irgendeine Absicht dahinter.
Ja, wie viel mehr Strahlendosis, Millisievert, so wird das gemessen,
ja,
bringt Ihnen das in 2 Wochen als zum Vergleich ein Vollkörper-Computer-Tomographie, ein CT?
Kann man herausfinden.
Ja, aber was meinen Sie denn so?
Ich würde mich erkundigen und wahrscheinlich ist das Risiko gar nicht mehr so hoch.
Ja, die meisten Menschen denken, na, auf keinen Fall nach Fukushima. Und ein CT, na ja, gut. Also, dass die Dosis in Millisievert, die Sie erwarten können in 2 Wochen Fukushima, heute ist ungefähr 0,1 Millisievert. Die Dosis, die Sie erwarten können bei einem Vollkörper-CT, ist 20 Millisievert. Siebert.
Ja.
Also kann man daraus lernen, wenn Sie keinen Grund haben, einen solchen CT zu machen, machen Sie nicht. Mhm. Fahren Sie lieber nach Fukushima.
Ja, und dann, wenn es dann noch kostenlos ist, dann muss man ja quasi zuschlagen. Okay, das ist dieser Vergleich, um das zu verstehen. Dennoch ist es ja für uns, diese Risikoerkenntnis erstmal zu haben und was realistisch ist. Wie können wir dahin kommen? Also was brauchen wir für eine Eigenschaft?
Also Neugierde brauchen Sie. Also wissen zu wollen. Also wie hoch sind die Risiken, mit denen Sie umgehen? Also wenn Sie zum Beispiel fliegen oder Auto fahren.
Fliegen ist sicherer, heißt es.
Fliegen ist sicherer. Also die, zum Beispiel, Sie können sich fragen, wie weit muss ich mit dem Auto fahren, sodass ich das gleiche Risiko habe, ums Leben zu kommen, wie bei einem Non-Stop-Flug? Und ja. Die, wenn ich Menschen frage bei Vorträgen, kriege ich alle Antworten. Ja. Die haben einen meinen dreimal um die Erde, andere denken nur ein paar Kilometer. Die beste Schätzung ist ungefähr 20 Kilometer. Also das heißt, 20 Kilometer Autofahrt, dann haben Sie das gleiche Risiko, ums Leben zu kommen wie beim Non-Stop-Flug. Da haben Sie eine Idee. Aber was Sie dann noch brauchen, ist auch Kontrolle über Ihre Emotionen. Denn viele Menschen fürchten sich einfach.
Ja, und es gibt andere Faktoren, dass man sagt, ich möchte weniger fliegen aus Umweltgründen und so weiter. Ja. Also es gibt ja viele Faktoren, die dann darüber eine Entscheidung beeinflussen.
Richtig. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Nach dem 11. September 2001 haben viele Amerikaner aufgehört zu fliegen aus Angst und sind ins Auto umgestiegen. Ich habe damals die Statistiken analysiert und gefunden, dass die tödlichen Autounfälle in den 12 Monaten nach dem Anschlag um bis zu 5% gestiegen sind auf den Langstreckenautobahnen. Und das hat zusätzlich ungefähr 1600 Amerikanern das Leben gekostet. 1600 mehr bei dem Versuch, das Risiko des Fliegens zu vermeiden.
Aus Fehlern lernen ist ein wichtiger Prozess, um die Dinge in Zukunft besser zu machen. Wie steht's denn um die Fehlerkultur? Lässt sich da was Allgemeines zu sagen?
Ja, also man kann unterscheiden zwischen einer positiven Fehlerkultur und einer negativen Fehlerkultur und alles dazwischen. Negative Fehlerkultur heißt, man geht davon aus, dass Fehler nicht passieren dürfen. Passiert einer, versucht man es unter den Teppich zu kehren. Gelingt das nicht, sucht man einen Schuldigen. Ja. Und dann geht das in die Presse. Das Ergebnis ist, die Fehler gehen weiter. Positive Fehlerkultur bedeutet, man geht davon aus, dass Fehler immer wieder mal passieren. Und dann nimmt man sie als Information, um herauszufinden, was man tun sollte, damit sie nicht mehr so häufig finanzieren. Also man lernt aus den Fehlern.
Der Knackpunkt ist, glaube ich, den Fehler zu betrachten als Information. Weil ab diesem Punkt verändert sich etwas. Ja. Dann wird kein Schuldiger mehr gesucht, glaube ich. Ne?
Richtig. Und wir haben in unserer Gesellschaft positive und negative Fehlerkulturen.
Ja.
Also die Menschen unterscheiden sich. Aber es zum Beispiel die Cockpit-Kultur in der Lufthansa ist ein Beispiel für positive Fehlerkultur. Man hat Checklists. Man hat eine Critical Incidents Reporting, so heißt es auf Deutsch, Stelle in München. In den meisten Krankenhäusern haben wir negative Fehlerkulturen. Man verwendet nicht immer Checklists und die Instrumente sind plötzlich nicht dort, wo sie sein sollten. Und ich gebe noch mal ein Beispiel. Eine meiner Doktorandinnen war ein Captain der Lufthansa und am Anfang habe ich mit ihr und einem deutschen Klinikchef und dem der Leiter der Sicherheit Lufthansa einen Kaffee getrunken. Der Leiter der Sicherheit Lufthansa kannte den Klinikchef sehr gut und sagte zu ihm, wenn wir eine solche Fehlerkultur hätten wie Sie, würden wir jeden Tag 2 Flugzeuge abstürzen lassen.
Wahnsinn, ja. Das klingt erschreckend. Sie haben sich auch viel mit Klinikkultur, mit Krankenhäusern und so weiter beschäftigt. Wie kann man denn zu einer besseren Fehlerkultur kommen? Es hängt ja ganz eng an unserem Bewusstsein.
Richtig. Also man kann bei sich selber anfangen, dass man Fehler als die man selbst macht, als eine positive Information nimmt, statt sie zu verdrängen oder statt die Schuld bei jemand anders zu suchen und dann daraus lernt. Man kann das in der Schule beginnen. Also ich habe zum Beispiel Mathematik gelernt, indem man eine Formel hat und dann so viele, viele Beispiele, wo man dann die Formel einsetzen musste. Und wenn man Fehler machte, war es schlecht.
Ja.
Man sollte Mathematik anders lernen, nämlich keine Formel, nicht die Lösung geben, sondern ein Problem geben. Und junge Menschen nach Lösungen suchen zu lassen, wo sie erfahren, man macht Fehler, aber ich kann plötzlich suchen lassen. Also hier sind so Beispiele, wo man anfangen kann, um unser Bewusstsein zu ändern.
Das ist ja überhaupt interessant, weil Sie dafür plädieren, auch in jungen Jahren, also in der Schule, im Kindergarten schon mit Risiko umzugehen. Also was wären die ersten Schritte zu sagen, da kann ich lernen, im Kindergarten beispielsweise, das ist ein Risiko, aber ich selber kann entscheiden. Das ist das ja, worauf Sie hinauf wollen.
Ja. Also ich habe viel in den USA erlebt. Da sehen Sie, dass die Spielplätze schon völlig anders sind. Die sind so gepolstert und die Rechtsanwälte warten schon, ob irgendjemand Eltern klagen könnte. Wir haben Gott sei Dank eine leicht andere Kultur und es wäre wichtig, dass junge Menschen mit Risiken umgehen lernen, statt sie zu schützen von all diesen Dingen. Und das bedeutet eben auch, dass man experimentelles Denken macht. Also nehmen Sie ein Beispiel. Man kann so ganz einfache Dinge, dass man junge Menschen lernt, wie man Sachen rausfinden kann. Zum Beispiel kann man trinken, wenn man in einem Kopfstand ist.
Glaub schon.
Ja, aber man sollte jetzt nicht den jungen Menschen das oder den Sechsjährigen das sagen, sondern findet das mal raus.
Ja.
Stellt mal einen von euch auf den Kopfstand oder haltet ihn und dann müssen sie rausfinden, wie kann man jetzt den zum Beispiel einen Strohhalm geben oder so.
Ja, akrobatische Leistung.
Also ein experimentelles Halt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
Wir haben eben übers Fliegen gesprochen im Vergleich zum Fahren, die sicherere Methode. Dennoch, das Fahren beschäftigt natürlich viele von uns und die meisten Menschen sind mit dem Auto unterwegs oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt gibt es eine Reihe von Zukunftsforschern, die sagen, dass autonomes Fahren in 10 Jahren Alltag ist. Gibt es denn da ja auch schon Städte in den USA, da ist das üblich? Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ja, also um darüber zu reden zu können, muss man erst unterscheiden von diesen verschiedenen Stufen von autonomen Fahren.
Ja.
Da gibt es 5 Stufen. Stufe 1 ist, was wir vor 50 Jahren hatten, wie zum Beispiel Abstandskontrolle. Mhm. Stufe 2 ist, was wir heute haben, nämlich ein integriertes System wie etwa automatisches Parken. Stufe 3 ist immer noch ein System, wo der Mensch aufpassen muss, aber das Ding kann alles, meistens. Aber wenn was schief geht, müssen die Menschen aufpassen. Sie sehen,
also bei 3 fährt das Ding, das Auto.
Ja, aber Sie sehen natürlich, dass es eine ziemlich unrealistische Konzeption ist, weil wenn Sie eine Stunde alles gut geht, passen die Menschen nicht mehr auf. Und wenn ein kritischer Fall passiert, müsste man innerhalb von Sekundenbruchteilen reagieren. Das kann man nicht, wenn man nebenbei die E-Mail liest.
Weil wir zu faul geworden sind.
Ja. Stufe 4 und 5 sind jetzt die Situation, wo kein Mensch mehr ein Backup ist, wie man das so sagt. Ja. Stufe 4 ist, was wir heute haben in den USA. Das heißt, es gibt keinen Menschen, der fährt, aber das Auto kann nicht überall fahren. Also nur nicht unter allen Situationen. Und selbstfahrende Autos wären Stufe 5, die gibt es nicht. Das wäre ein Auto, das ohne menschliches Backup unter allen Situationen und überall sicher fahren kann.
Ja, aber es gibt zu viele Risiken, die vielleicht dann unkalkuliert sind.
Das Richtig.
Können Menschen, Tiere, was auch immer sein. Die Frage ist, lassen sich denn intelligente Straßen bauen beispielsweise? Also Fahrbahnen, die nur für autonome Fahrzeuge befahrbar sind?
Ja, also wenn wir autonomes fahren möchten, ist es Stufe 4, nicht 5. 5 ist eine Illusion. 4 bedeutet, dass wir die Straßen umbauen und nicht nur die Straßen, sondern ganze Städte umbauen müssen. Das heißt, dass diese Autos zum Beispiel in der Form von Robotaxis sicher fahren können, muss man sie abschirmen von Fußgängern, von Radfahrern und für die sie eine eigene Highways bauen. Und vor allen Dingen, Menschen dürfen nicht mehr hinter Steuer.
Menschen sind ein zu großes Risiko, höre ich daraus.
Menschen, sind eine Quelle von Ungewissheit. Und KI im Allgemeinen funktioniert am besten, wenn die Welt stabil ist, wenn morgen wie gestern ist. Schach, Go und solche Dinge. Aber hat Probleme in der Vorhersage von menschlichen Verhalten. Zum Beispiel.
In den seltensten Fällen ist eine Welt stabil. Also ist das überhaupt etwas, was wir anstreben sollten?
Das ist die große Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass eine mögliche Lösung im autonomen Fahren wäre, man baut Städte, die man umbauen muss. Wie gesagt, wenn man das möchte. Und hat Robotaxis, die zirkulieren. Menschen dürfen nicht mehr fahren. Dadurch werden die Städte befreit von all diesen packenden Autos. Das wäre ein Vorteil. Und die Robotaxis bringen einen zu schnellen öffentlichen Verkehr, wie Zug. Das ist eine denkbare Vision. Das bedeutet aber, dass wir uns anpassen müssen an die begrenzten Möglichkeiten von KI.
Sie bringen immer wieder eine Unstatistik heraus und machen da auf Zahlen aufmerksam, wo es noch eine ganze Menge Hintergrund bei gibt. Haben Sie ein aktuelles Beispiel für uns?
Also ich gebe dir mal ein Beispiel von ein paar Jahren, was mit digital zu tun hat.
Ja.
In Berlin passiert etwas Furchtbares, nämlich der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Im Jahr danach hat der Innenminister entschieden, einen Test zu machen mit Kameras, die Gesichtserkennungssoftware haben, am Bahnhof Südkreuz. Das ist der Bahnhof, von dem ich gestern zu Ihnen gekommen bin. Und nach einem Jahr wurde das Projekt als erfolgreich bezeichnet und der neue Innenminister wollte dann das nun flächendeckend einrichten auf allen Bahnhöfen. Und es gab zwei Zahlen, nämlich eine Trefferrate des Systems von 80%. Das heißt, die Gesuchten, die gespielt wurden von anderen Menschen, man hat 80% der Gesuchten erkannt. Das waren ungefähr damals 500 oder so Personen, die man gesucht hat. Und die Falschalarmrate war nur 0,1%, also 1 in 1000.
Ja.
Das bedeutet, dass man von normalen Personen nur 1 in 1000 fälschlicherweise. Das wurde von dem damaligen Innenminister Seehofer gefeiert als großer Erfolg und auch von anderen Politikern. Und wenn man sich jetzt im Moment sein eigenes Gehirn benutzt und nachdenkt, was bedeutet denn das? Also, bei einer Falschalarmrate von 1 in 1000 muss man sich fragen, wie viele Menschen sind, normale Menschen, sind täglich an Bahnhöfen in Deutschland? Antwort, ungefähr 12 Millionen. Normale Leute, wie Sie und ich. Das bedeutet, dass man täglich davon ein Tausendstel, das sind 12.000, fälschlicherweise für Verdächtige hält, anhält, durchsucht und so lange festhält, bis man sicher ist, dass sie normale Menschen sind. Und das würde die gesamte Polizei in Deutschland im Wesentlichen
die
damit beschäftigen, normale Leute zu verstehen. Man sieht, das funktioniert nicht.
Ja.
Das haben wir als Unstatistik geschrieben und es ist dann auch nicht eingeführt worden.
Ja. Das heißt, dieser Blick hinter die Zahlen ist immer so wichtig. Ja. Warum passiert er so häufig nicht?
Nun, wir haben gelernt, nicht mitzudenken. Und das gibt's in ganz normalen Bereichen auch so. Nehmen wir mal an, ein anderes Bereich aus dem digitalen Leben ist Online-Dating. Es gab bis vor kurzem, es gab bis vor kurzem die Reklame überall in Deutschland, Parship, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single.
Ich glaube sogar 11 Sekunden damit wurde geworben.
Nee, es waren Minuten.
Minuten.
Ja, also, und das klang doch toll. Da zahlen Sie ein paar hundert Euro und dann warten Sie 11 Minuten. Nun, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann fragt man sich, gut, alle, nehmen wir mal das für bare Münze, was die Industrie sagt. Ja? Und vergessen wir auch, dass man zwei bräuchte. Also, verliebt sich einer. Alle 11 Minuten einer. In der Stunde sind es ungefähr 6. Am Tag sind es ungefähr 144. Im Jahr mal 365 sind ungefähr 50.000. Wenn Parship 1 Million Kunden hat, dann ist die Chance, sich im Jahr zu verlieben, 5%. Also muss man über 10 Jahre zahlen. Und so weiter.
Gar nicht mehr so gut, das Angebot.
Ja, dann versteht man das. Ja. Und die Studien zeigen auch, dass da ungefähr in diesem Bereich das liegt, 5%. Wenn Sie in einen Chatroom gehen und dort mit Leuten in Kontakt sind, die ihre eigenen Hobby haben, dann haben Sie die gleiche Chance ohne was zu zahlen. Ja. Als ich mein Buch Klick publiziert hatte, wo das Beispiel auch drin ist, hat Parship diese Reklame eingestellt. Jetzt gibt es keine Zahlen mehr, sondern nur noch Herzen.
Das Internet bietet sowohl Information als auch Desinformation. Es ist nur für so viele natürlich gar nicht so einfach zu unterscheiden. Und es gibt Studien, wer wie beurteilen kann, ob eine Seite vertrauenswürdig ist oder nicht. Das fand ich ganz besonders spannend, in Ihrem Buch Klick nachzulesen. Vielleicht können Sie uns das erzählen.
Also es gibt einen Grund, warum viele Menschen nicht beurteilen können, ob eine Webseite vertrauenswürdig ist oder ob sie manipuliert wird, weil man es so gut wie nirgends lernt. Also, die Studien wurden in Stanford von meinen Kollegen dort durchgeführt, die schon seit Jahren Digital Natives untersuchen. Also, man setzt die Highschool-Studenten oder die Studenten.
Also wer viel im Internet unterwegs ist, das sind die Digital Natives, die sind da eigentlich zu Hause.
Man setzt sie vom Bildschirm, nimmt ein wirkliches Website, zum Beispiel darüber, über Mindestlohn, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und dann bittet man die Studenten, finden sie raus. Ist das ein Bericht, der wissenschaftlich passiert ist, oder ist es ein Bericht, der von irgendeiner PR-Agentur gemacht wird, die bezahlt wird von der Industrie, zum Beispiel. 96% der Digital Natives wussten nicht, wie man das macht. Mhm. Die haben einfach von oben angefangen bis unten gelesen, fanden die Seite cool und dachten, ja, da vertraue ich. Und es gibt gerade das Internet, bietet einem Möglichkeiten, viel schneller dahinter zu kommen, ob etwas vertrauenswürdig ist. Ein Beispiel ist laterales Lesen. Das bedeutet, man beginnt oben zu lesen, aber nur so weit, bis man weiß, um was es geht. Also Mindestlohn. Und dann geht man raus. Deswegen heißt es lateral. About us, ja, oder über uns. Ja. Und da steht etwas drin, dem muss man auch nicht trauen. Ja. Und dann verlässt man die Seite und versucht rauszufinden, wer da wirklich dahinter steht. Ja. Und in diesem Fall findet man raus, da ist eine Briefkastenfirma dahinter. Also da ist eine PR-Agentur, die viele Briefkastenfirmen hat und die bezahlt wird von der Industrie, die nun keinen Mindestlohn möchte.
Also man muss erstmal gucken, wer hat Interesse, was zu verbreiten.
Richtig.
Und diese Möglichkeiten muss ich wissen. Aber jetzt gab es auch ein aktuelles Beispiel, den Kollegen des ZDFs ist das passiert. Da wurden KI-Bilder in einem Beitrag untergebracht, wo man über KI glaubte, kritisch berichten. Ja. Also insofern, es ist ja kaum jemand gefeit davor, dass so etwas passiert.
Richtig. Aber das bedeutet eben auch, dass man muss diese Kompetenzen sich aneignen. Und laterales Lesen ist eines, nicht auf den ersten Eintrag in der Suchmaschine zu klicken und den Large Language Model nicht alles zu glauben.
Ja.
Solche Dinge, die kann man alle lernen.
Das betrifft die Internetseiten. Wie mache ich das, wenn das jetzt generierte Videobilder sind? Da wird es ja schon schwierig.
Da wird es schwieriger. Aber man muss einfach wissen, dass viele von diesen Bildern generiert sind. Und ganz allgemein auch, es wird oft darüber diskutiert, dass die KI gut oder schlecht sei. Das ist die falsche Frage. Sondern man muss sich fragen, wer steckt dahinter?
Ja.
Was sind die Absichten eines Elon Musk auf X oder auf Grok? Was sind die Absichten eines Zuckerbergs oder den anderen immens reichen und fast immer Männern, die uns manipulieren wollen? Und ich glaube, auch in Deutschland ist inzwischen jedem klar geworden, dass die derzeitige Kombination in USA zwischen Regierung und den Oligarchen der Tech-Industrie nun aktiv versucht, die Kohärenz in Europa, nicht nur in Deutschland, zu zerstören. Die Unterstützung von rechtsradikalen Parteien ist nur ein Beispiel. Und hier ist die Frage von zum Beispiel Ethikkommissionen. Man sollte nicht fragen, wie man KI gut machen kann oder schlecht, sondern was die Interessen der Personen sind, die dahinter stehen.
Also die Geschäftsmodelle hinterfragen. Es gab Bestrebungen, dann große Konzerne zu zerschlagen, was nicht wirklich funktioniert hat.
Ja.
Was könnten Lösungen sein? Sind wir nicht am Ende schon ausgeliefert?
Nein. Es braucht an beiden Seiten. Wir brauchen eine Politik, die den Mut hat, einzugreifen und zu regulieren. Und der Tech-Industrie es nicht überlässt, zum Beispiel unsere Kinder abhängig zu machen.
Also die Idee aus Australien, das was jetzt umgesetzt wird, Kinder zu schützen und man macht eine Altersbeschränkung auf das Internet, ist das ein guter Weg?
Das ist ein Anfang, ja. Wichtig ist auch, dass die Kinder das nicht erleben als eine Beschränkung, sondern dass sie verstehen die Mechanismen, mit denen sie abhängig gemacht werden. Man konnte ja früher auch, noch vor 2010, waren Kinder frei, haben miteinander gespielt, von Gesicht zu Gesicht. Und jetzt ist es gelungen, zum Beispiel, es begann mit Facebook, dann mit TikTok und Instagram, die soziale Kommunikation umzudefinieren. Es geht ja zum Posten, um Likes, um Comments, um Sharen. Und das ist dann im Wesentlichen jetzt Kommunikation geworden. Und man wird abhängig mit den Mechanismen, wie intermittierendes Verstärken.
Ja, also bewusst machen über die Mechanismen, die dahinter stehen und umlenken, das wäre der Weg.
Ja, und das, da müssen beide dran arbeiten, die normalen Menschen, aber auch die Politik. Und das wird nicht einfach sein. Denn sehr viele Menschen sind bereits abhängig. Ja. Und die Abhängigkeiten sind ähnlich wie bei Spielsucht oder bei Alkohol und Tabak.
Jetzt haben wir gerade erfahren, wie man Kompetenz erlangen kann, um Internetseiten auch qualifiziert zu unterscheiden. Das Wissen darüber ist ganz wichtig. Wie kann uns sowas noch besser gelingen? Gibt es Länder, wo Sie sagen, wir können uns dabei etwas abgucken? Die haben vielleicht eine gute Möglichkeit entwickelt, damit umzugehen. Wo können wir spicken?
Also wie immer in Finnland, in skandinavischen Ländern. Und viele Länder lernen jetzt auch wirklich, dass es wichtig ist, nicht einfach zu denken, alles zu digitalisieren, sondern dass bestimmte Werkzeuge funktionieren und andere nicht. Zum Beispiel, die Analyse der PISA-Studien hat gezeigt, dass digitale Techniken, die Lehrer benutzen, wie Datenprojektoren, Whiteboards, im Vergleich zu Schulen, die das nicht tun, dass die Schüler ungefähr ein halbes Jahr voraus sind.
Ja.
Aber wenn man den Kindern Tablets gibt, dann ist es umgekehrt. Dann sind die Schulen mit Tablets ein halbes Jahr hinten.
Das hat die Neurowissenschaft ja inzwischen schon gezeigt, dass wir, wenn wir etwas Digitales lesen, auf dem Handy beispielsweise, das merken wir uns gar nicht so gut. Anstatt wenn wir so einen Zettel vor uns haben, schwarz auf weiß oder ein Buch, eine Zeitung lesen, dann können wir besser verarbeiten. Das hat mit unseren Hirnstrukturen wahrscheinlich zu tun. Ne?
Ja. Oder einfach auch mit der Wichtigkeit von den Fingern, ja, und der Bewegung. Also viele Leute sagen, dass sie ohne Bleistift oder ohne Tastatur nicht denken können.
Ja, jetzt beginnt heute die Fastenzeit. Es gibt ja schon so etwas wie digitales Fasten. Haben Sie das mal gemacht?
Ja, also ich versuche mich selber persönlich frei zu halten. Also ich benutze WhatsApp, ja, aber nur mit meiner Familie, die zum großen Teil in den USA ist. Das ist sehr nützlich. Und aus bestimmten beruflichen Gruppen, sondern sonst nicht. Und ich versuche mich von allen sozialen Medien fernzuhalten, soweit es geht.
Ja.
Ich habe sowieso Schwierigkeiten mit E-Mail umzugehen, weil ich jeden Tag ungefähr 100 E-Mails bekomme aus der ganzen Welt und fast jeder möchte etwas von mir, was ja auch gut ist, aber damit umzugehen ist schwierig. Ja. Und vom Spam-Folge gar nicht zu reden. Ja.
Absolut.
Und ich benutze Techniken wie zum Beispiel, wenn nicht etwas Besonderes anfällt, vormittags überhaupt alle Medien abzuschalten, damit ich mich konzentrieren kann und zum Beispiel an einem Buch schreiben oder einfach nur nachzudenken zu können. Also hier gibt es viele Techniken, wo sich jeder, also Notifikationen abschalten.
Okay, das ist schon mal ein Weg.
Soziale Medien für bestimmte Zeit abschalten, um sich zu befreien davon.
Ja.
Und wenn Sie dann merken, dass Sie das nicht tolerieren können, dann wissen Sie, Sie sind schon abhängig geworden. Und dann umso besser mehr die Selbstkontrolle zurückzubekommen.
Jetzt gibt es Umfragen unter Forschern, die messen immer, wie nah die Menschheit am Abgrund ist. Die Menschheit ist wohl so nah wie noch nie am Abgrund. Sie beschäftigen sich mit vielen kritischen Krisensituationen. Was lässt Sie denn dennoch positiv in die Zukunft gucken?
Also ich denke nicht, dass wir am Abgrund sind. Ja. Es gab schon schwierigere Krisen, aber wir können was tun. Es ist nur etwas Neues. Wir werden immer mehr manipuliert von einer Handvoll enorm reicher Milliardäre.
Yeah.
Und dadurch müssen wir uns wehren. Man kann das Internet wieder zu dem machen, was es mal früher war. Also die Hoffnung, dass Information und wahre Information an alle Menschen gelangt und dass nicht Regierungen und Industrie dazwischen haben. Das ist umgedreht worden.
Ja.
Da müssen wir wieder zurück.
Und ich möchte noch mal einen Bogen schlagen zu Ihrem Beruf als Risikoforscher. Vielleicht haben Sie da auch da noch ein Rezept für uns, das Risiko als etwas als Alltägliches mitzunehmen in den Alltag. Ist das so ein Tipp, den Sie weitergeben als Risikoforscher oder was ist das?
Also mit Risiken umzugehen, das sollte Ihnen Freude bereiten. Also eine Herausforderung sein. Und sich auch selber zu beobachten, wie viel Angst sie jetzt haben. Aber es bedeutet eben auch, keine unnötigen Risiken einzugehen, aber auch keine Illusion der Gewissheiten zu produzieren, sondern entspannt und informiert mit Risiken umzugehen.
Auch das sagt sich so leicht. Jetzt kommen wir ja durchaus manchmal im Alltag an unsere Grenzen. Was haben Sie da für einen Tipp?
Ja, dann lernen Sie aus Fehlern. Aber geben Sie nicht auf. Und vor allen Dingen mitdenken und sich nicht lenken lassen.
Herzlichen Dank, das war das Wort zum Aschermittwoch. Professor Gerd Gigerenzer, danke für den Besuch. Ihnen alles Gute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.